Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen. Der Podcast.
Es ist wieder Podcast-Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Diesmal im Studio habe ich die Pfarrerin Martje Mechels und den Pfarrer Holmfried Braun. Hi.
Hallo, guten Morgen.
Ja, hallo. Schön, hier zu sein.
Und die Regler habe ich auch noch gerade aufgemacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon angesprochen, Pfarrer, Pfarrerin. Ihr seid seit 2 Jahren jetzt auf Mallorca und ihr seid in der evangelischen Gemeinde auf den ganzen Balearen. Also das schließt Ibiza, Menorca und Mallorca mit ein.
Das ist richtig, genau. Wir kamen mitten in der Corona-Zeit im September 2020 und sind jetzt schon seit 2 Jahren hier.
Die Zeit vergeht, es ist wahnsinnig. Wo wart ihr denn vorher? Erzählt doch mal erstmal bitte, woher kamt ihr und was war der Beweggrund, jetzt ausgerechnet nach Mallorca zu gehen?
Wir waren Pfarrer im Rheinland. Die letzte Stelle war am Niederrhein in Moers, Asperg. Und da waren wir vorher 12 Jahre und irgendwann kam der Wunsch auf, dass wir nochmal ins Ausland wollten. Mhm. Und wir haben 5 Kinder, dann war das so ein Deal mit den Kindern, wir gehen nicht zu weit weg. Ne? Mhm. Und dann blieb eben Europa so als Ziel und ich wollte gern dahin, wo es Palmen gibt und schönes Wetter. Und ja, ich glaube, die Balearen waren da ein perfektes Ziel.
Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Muss man sich da jetzt irgendwo bewerben oder wie läuft das ab?
Es gibt so etwa 120 Pfarrstellen weltweit, also deutsche Gemeinden, und die werden ausgeschrieben und dann haben wir uns beworben. Dann wird eine Vorauswahl getroffen in Hannover und hier gab es dann noch ein Pfarrercasting. Das war besonders schön. Das war was ganz Besonderes hier auf den Balearen.
Aha, und wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe es natürlich ein bisschen so am Rande mitgekriegt. Aber wie war dieses Casting für euch? Hat man da wirklich auch selber mitgefiebert dann? Bin ich es jetzt oder bin ich es nicht? Wollen mich die Menschen hier haben oder nicht? Oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, da gab es einen Gottesdienst und Gespräche im Kirchenvorstand, in der Gemeinde. Und es ist natürlich schon total aufregend. Für uns war es noch deshalb ganz besonders, weil es das erste Wochenende war, unser Vorstellungswochenende, als Corona quasi ausbrach. Mhm. Das war so Mitte März 2020. Und das hat natürlich alles ganz schön durcheinander gewirbelt. Aber wir waren dann sehr aufgeregt und haben uns unheimlich gefreut, als dann 10 Tage später etwa das Ergebnis der Gemeindewahl kam und ja, es hieß, ihr seid gewählt.
Ah, super. Und jetzt seid ihr auf Mallorca, mal jetzt so nur die 2 Jahre repräsentativ, ne? Einfach mal zurückblickend, was hat genau zugetroffen in euren Erwartungen und wo sagt ihr, oje, wenn ich das gewusst hätte?
Ich glaube, die Arbeit ist schon ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Also die Arbeit ist so ein bisschen geteilt. Es gibt ja Menschen, die hier wohnen, die Residenten, und für die sind wir zuständig. Und es gibt eben so eine, ich sag mal, eine evangelische Gemeinde vor Ort. Und gleichzeitig gibt es viele Touristen, die kommen. Und da sind wir eben auch mit zuständig, bei Taufen, Hochzeiten oder wo wir die auch immer besuchen können. Also ich glaube, die Arbeit, die konnten wir uns gut vorgestellt haben im Vorfeld. Corona hat natürlich so die ganze Gemeinschaftsaktion ziemlich sabotiert. Also man konnte sich nicht treffen. Gemeindefest, Erntedankfest und Weihnachten in der Kathedrale ist jetzt schon 2-mal ausgefallen. Da hoffen wir ganz stark dieses Jahr.
Und jetzt habt ihr aber dieses Jahr, jetzt habt ihr ja praktisch 2 Jahre Ruhe gehabt. Und also in Anführungszeichen natürlich so. Und jetzt fängt dieser Ballermann-Tourismus im schlimmsten Fall jetzt hier wieder an. Das habt ihr jetzt gleich mal zu spüren gekriegt. Auf der seelsorgerischen Seite mit den Kegelbrüdern zum Beispiel. Ist das jetzt völlig anders als die letzten 1-3 Vierteljahre?
Also ich denke, es war schon eine Ausnahmesituation, dass so viele Deutsche auf einen Schlag ins Gefängnis gekommen sind, in U-Haft. Ich glaube, das ist auch nicht der Normalfall vom Ballermann oder vom Tourismus hier auf der Insel. Mhm. Das war ein Spezialfall. Es war dann sehr intensiv, die Betreuung. der jungen Männer und auch deren Familien vor allem. Ne? Also am Wochenende sind immer Freitag, Samstag sehr viele Menschen aus Münster gekommen und haben die besucht und die haben wir betreut und ihnen Kraft gegeben und bis hin ins Gefängnis gefahren und wieder zurück zum Flughafen. Und also das war eine sehr intensive Zeit. Mit den Touristen am Ballermann vor Ort, da haben wir eher wenig zu tun. Mhm. Weil, naja, wer 4 Tage übers Wochenende an die Playa kommt, der will in der Regel auch nichts von Kirche wissen.
Aber es gab ja auch in der Vergangenheit schon die ein oder andere religiöse Gruppe, die dann halt trotzdem Party am Ballermann gemacht hat. Habt ihr da schon irgendwelche Berührungen gehabt?
Nee, da haben wir keine Berührung. Also ich habe auch mal Videos gesehen oder Beiträge bei YouTube. Mit denen haben wir letztlich keinen Kontakt. Wir sind eben von der evangelischen Kirche in Deutschland ausgesandt als Pfarrer. Und wir machen Gottesdienst in Cala Ratllada, Pagera, Cala Murada und auf Ibiza.
Mhm. In Arenal gab es auch mal früher Gottesdienste, ne? Täusche ich mich jetzt da?
Ja, da gibt's auch einen Gottesdienst. Der katholische Kollege Andreas Fahlo hält jeden Sonntagmorgen in der Weißen Strandkirche Gottesdienst. Mhm.
Und wie sieht's dann jetzt an Weihnachten aus? Was ist da geplant?
Ja, wir hoffen ganz stark, dass wir wieder den Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale feiern dürfen. Das war ja immer um 15.30 Uhr und um 17 Uhr zwei große ökumenische Gottesdienste mit toller Musik und ganz vielen Menschen. Und wir hoffen sehr, dass wir das dieses Jahr erleben können. Und wir sind da sehr zuversichtlich.
Ihr habt es ja schon, also wenn man in der Krise irgendwo hinkommt, das ist ja schon irgendwas Besonderes, ne? Also zum einen, man kennt sich noch gar nicht so wahnsinnig gut aus. Aber ihr habt ja auch, glaube ich, im Hintergrund ein bisschen ein Team, wo sich um euch kümmert, sage ich jetzt mal.
Wir haben eine Sekretärin, die uns ganz toll hier aufgenommen hat und uns hier eingeführt hat. Manches konnte natürlich nicht so stattfinden, gerade Feste waren so im ersten Jahr gar nicht möglich. Das war schön, jetzt haben wir wieder Gemeindefest gefeiert im Juni. Was die ganze Zeit möglich war, waren Gottesdienste. Mhm. Und auch was besonders intensiv war die Sozialarbeit, die wir tun. Also Menschen im Krankenhaus besuchen, das ging teilweise, manchmal telefonisch, manchmal auch auf besonderen Wunsch hin, dass jemand vorbeikommt. Aber ich sag mal, Menschen, die in Not geraten, das war natürlich in dieser Corona-Zeit besonders intensiv. Mhm. Und wir haben uns um Menschen gekümmert, die hierher kamen, eine Arbeit gesucht haben, wegen Corona nichts gefunden haben und plötzlich einfach hier auf der Straße, sag ich mal, gelandet sind, weil sie einfach kein Geld mehr hatten. Mhm. Oder auch Menschen, die hier lange Zeit gearbeitet hatten, zum Beispiel ein Ehepaar, die hatten ein Lokal, dann kam Corona, sie mussten schließen, konnten schließlich die Miete nicht mehr bezahlen, die ganz schön hoch ist für solche größeren Lokale und dann einfach gar nicht mehr weiter wussten. Und die haben wir letztlich dann wieder zurückbegleitet nach Deutschland. Aber da suchen wir dann immer Lösungen. Und das ist auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, weil es ja hier keine Sozialstation gibt überhaupt oder nicht. Niemand, der hilft. Und da werden wir dann auch vom Konsulat angefragt, zu helfen.
Wenn jetzt so ein Fall auf euch zukommt, stoßt ihr dann da auch auf Menschen, wo im Prinzip völlig falsche Vorstellungen haben mit dem, was ihr machen könnt, wie ihr helfen könnt? Hattet ihr auch schon sowas?
Ja, teilweise wohl. Also teilweise ist die Erwartung, dass wir jetzt einfach helfen und ich sag mal, wir können nicht dauerhaft Mietzuschüsse geben oder sowas, aber wir können eben kurzfristig mal helfen und was sehr hilfreich ist, ist die Zusammenarbeit mit der Stiftung Herztat. Mhm. Die Stiftung Herztat ist da für ältere Menschen, die einsam sind und auch für ältere Menschen, die in Not geraten. Und da gibt es 20 Patinnen und Paten, die sich auch um diese Menschen kümmern. Und das ist wirklich richtig toll, weil wir da sowohl Leute haben, die mit anpacken, als auch eben eine Stiftung mit Geldmitteln, wo wir auch finanziell dann was zusteuern können. Zum Beispiel ein Flugticket kaufen oder auch mal wenig Geld geben können für Lebensmittel oder für eine Gasflasche im Winter oder solche Sachen. Und das ist sehr wichtig hier.
Und das wird ja jetzt wahrscheinlich im Winter noch eine Ecke teurer alles, ne? Also Gasflasche ist ja, ich glaube, letztes Jahr war die noch bei 14 Euro. Jetzt geht's, glaube ich, schon eher Richtung 25 oder sowas. Also da habt ihr wirklich eine ganze Menge zu leisten. Aber aus eigener Erfahrung gibt's ja auch Menschen, die lassen sich gar nicht so gern helfen. Und wo man dann auch wirklich ein bisschen überreden muss, komm, lass dir doch helfen, du bist jetzt krank. Also ich denke jetzt gerade an eine ältere Dame in meinem Umfeld, die kam jetzt gerade ins Krankenhaus mit Lungenentzündung. Und man tut sich, oder sie tut sich da unheimlich schwer, irgendwelche Hilfe anzunehmen. Wie geht ihr denn mit solchen Fällen um?
Da sind wir natürlich vor allem als Seelsorgerin oder Seelsorger gefragt und besuchen Menschen und kommen mit denen ins Gespräch. Für viele ist es auch schwer, die sehr lang auf der Insel waren. Zum Beispiel, wenn sie als Ehepaar gekommen sind, einer stirbt und der Hinterbliebene kann die Miete nicht mehr bezahlen. Und was macht man dann? Und viele wollen aber auch nicht mehr zurück nach Deutschland, weil sie da...
Oder haben dort auch niemand.
Genau, haben da auch niemand mehr. Aber hier geht es in dieser Situation auch nicht weiter. Und da sind wir natürlich gefragt zu gucken, ob es hier irgendwie einen guten Weg gibt, eine günstigere Wohnmöglichkeit oder ob eben kein Weg dran vorbeiführt, zurückzugehen nach Deutschland, weil einfach dort das Sozialsystem besser auffängt, weil es dort mehr finanzielle Hilfen auch gibt.
Aber in der Abwägung, wo ist es jetzt einfacher, allein zu sein, Deutschland oder hier? Weil auf das läuft es ja letztlich hinaus.
Also letztlich entscheiden das die Menschen immer selber. Mhm. Also wir stellen ihnen immer so einen Rahmen zur Verfügung und sagen so und so, das sind die Konsequenzen deines Handelns und entscheiden musst du. Mhm. Ich glaube, das ist immer super wichtig, dass die von sich aus die Entscheidung treffen, weil wir können ja die Entscheidung nicht für andere treffen. Mhm.
Was mich auch ein bisschen interessiert, also ihr seid ja wirklich eigentlich, naja, es ist jetzt vermessen zu sagen, so eine Art Sozialdienst. Naja, seid ihr ja schon, aber auf das runterzubrechen ist es ja eigentlich zu grob gesagt. Was ist dann so die Verbindung von Spiritualität zu dem, was ihr jetzt eigentlich jeden Tag abarbeitet? Kommt das zu kurz?
Ich glaube, letztlich hängt das immer zusammen. Also Glaube und Tun. Also ich habe vor kurzem mit dem Priester auf dem Berg Randa gesprochen und der hat auch nochmal gesagt, eine Kirche, die nichts tut, die ist letztlich sinnlos. Und ich glaube, der Glaube, wenn der nicht in ein Tun mündet, und dann ist er nicht wirklich, weil diese soziale, diakonische Hilfe, sich um andere kümmern, und das können Obdachlose sein, das können Leute im Gefängnis sein oder auch einsame Menschen, ich denke, das gehört zu unserem Wesen, unserer Kirche dazu. Mhm. Und das ist ganz grob gesagt unser Job, unser Auftrag. Spirituell gesagt unsere Mission, ne? Die Mission, mhm, die wir aufgetragen bekommen haben. Und ich glaube, je nach Kräften versuchen wir diese Mission gut zu erfüllen.
Mhm. Es gibt eine Bibelstelle, Matthäus 25, da heißt es, wenn wir einmal vor Gott stehen im Gericht, da wird Gott uns fragen, was hast du getan? Und er wird fragen, wann ich bin dir begegnet als Mensch im Gefängnis und als Kranker und als Nackter und warst du da und hast du mich besucht und hast du mit mir gesprochen und hast du mir zu essen und Kleidung gegeben? Und ich glaube, ja, das ist schon auch wirklich ein Auftrag für uns als Christinnen und als Christen. Und das machen auch viele, die bei uns ehrenamtlich mitarbeiten, die ins Gefängnis gehen, in die Krankenhäuser gehen oder bei Herztat mitarbeiten.
Ihr seht also die Spiritualität eigentlich in dem Tun,
ja, grob gesagt. Ja, die gibt uns natürlich auch die Kraft, um etwas zu tun. Also, ne? Also wenn jetzt aus meinem Glauben, aus der Spiritualität etwas wie Hoffnung erwächst, dann habe ich ja Hoffnung für nicht nur für mich, für die Schöpfung, sondern auch für andere. Und ja, der Hoffnung, der soll man dann ruhig nachgehen, mhm, und gucken, was man tun kann.
Ich finde das auch gerade bereichernd, dass alles zusammengehört, ja, dass wir Gottesdienste feiern, dass wir die vielen Trauungen machen, dass wir auch miteinander trauern, bei Trauerfeier, Kinder taufen und dann eben auch diese Sozialarbeit tun, in der Bibelstunde zusammensitzen. Also es ist irgendwie ein Gesamtpaket, sag ich mal, und es gehört irgendwie alles zum christlichen Leben und christlichen Glauben auch dazu. Mhm.
Und wenn ihr jetzt euch selber einen Herzenswunsch erfüllen könntet innerhalb eurer Arbeit, also jetzt nicht unbedingt für euch selber, sondern wenn es jetzt darauf ankommt, ihr habt jetzt einen Fall, der euch so wahnsinnig beschäftigt, den ihr unbedingt gelöst haben wollt, was wäre das?
So etwas, was mir immer am Herzen liegt, ist diese Suppenküche in Palma, ne, Tardor, mit der wir zusammenarbeiten. Wir spenden unsere Hochzeitskollekten für Tardor, die Hälfte geht dahin. Und naja, also wenn da in Palma kein Mensch mehr hungern muss, das wäre für mich schon so ein Herzenswunsch, ne? Wenn diese Suppenküche letztlich überflüssig wäre, weil alle genug zum Essen haben. Ich glaube, das wäre ja eine große Hoffnung, eine große Vision für mich.
Aber ich befürchte, da sind wir weit entfernt. Im Moment ja durch die Kriege um uns herum, in welcher Art und Weise, ob das jetzt ein öffentlich geführter Krieg ist oder im Kleinen, auf menschlicher Ebene oder auf Geldebene, da werden ja auch Kriege geführt, ist es unheimlich schwer. Nämlich man kann ja gar nicht nachvollziehen, warum es jetzt wird alles so schnell teurer, nur weil jetzt in einem Land Krieg stattfindet. Mein Wunsch wäre, dass wir in dieser Beziehung einfach viel, viel mehr Klarheit hätten, ne? Was diese Entwicklung angeht. Warum wird auf einmal alles teurer? Wer bereichert sich daran, dass diesen Menschen, die mit Absicht diese Bereicherung für sich in Anspruch nehmen, dass da irgendwas passiert? Das wäre so mein Gedanke bei diesem Ganzen, weil alles andere ist so ein bisschen philosophisch, finde ich. Ne?
Ich sehe es natürlich an den ganzen Mitarbeitern, zum Beispiel die Tardor hat, ne, die da nicht müde werden, sich da immer in Laden zu stellen, Essen abzuholen bei Supermärkten und so. Und die sagen, okay, ne, dieses Weltwirtschaftssystem, das hat seine Tücken und das hat seine vielen Fehler. Aber wenn da jetzt einer ist, der Hunger hat, dann versuche ich alles, dem zu helfen. Und da bewundere ich die. Und deshalb haben wir damals auch gesagt, wir als evangelische Kirche hier auf Mallorca, wir sind so klein, wir können nicht selber etwas auf die Beine stellen. Aber wir suchen uns einen Kooperationspartner und den haben wir da in Tardor gefunden. Und das ist eine tolle Sache.
Ich glaube, wenn ich so an einen Herzenswunsch denke, mir liegen besonders auch die Gottesdienste am Herzen. Und ich finde, wir feiern die sehr authentisch und mit Herz und mit Liebe und auch nicht, dass man nur an alten Formeln oder so festhält, sondern auch vieles heute so macht, dass wir gern miteinander feiern und dass es den Menschen Kraft gibt und Trost und Hoffnung. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass noch mehr Menschen kommen und mitfeiern und wir zusammen da einfach Kraft und Hoffnung bekommen. Und das wäre für mich noch schön, wenn das möglich wäre auf Ibiza, genau wie die kleine Andacht, die wir auf Menorca gefeiert haben und hier jede Woche. Ja, das fände ich toll, wenn wir da einfach noch mehr wären und mit noch mehr Begeisterung und mit noch mehr Liebe hier zusammen Gottesdienst feiern können.
Aber auch gerade zum Beispiel, viele wissen gar nicht, dass es so etwas gibt auf Mallorca. Also die kennen die Kathedrale und die kennen auch die Kirche in Lluc Major, weil sie halt weithin sichtbar ist. Die Termine stehen bei euch auf der Webseite. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben.
Genau, auf unserer Homepage www.kirche-balearen.net.
Genau.
Dann sind im Mallorca Magazin, in der Mallorca Zeitung. Besondere Termine kommen dann auch im Inselradio. Und also wir gucken schon immer, dass wir da auch medial gut vertreten sind. Und wenn man jetzt einfach eingibt in sein Handy, Evangelische Kirche Mallorca, dann kommt man sofort zu uns und kann alles checken. Wir haben Standorte verlinkt und man findet uns.
Seid ihr denn auch auf Mallorca? Auf Facebook?
Ja. Facebook haben wir auch eine Seite und genau, wir sind vertreten, man kann uns finden und suchen und jetzt nächstes Wochenende sind wir zum Beispiel auf Ibiza, da fahren wir dann mit der Fähre rüber und sind dann 3 Tage insgesamt auf Ibiza, besuchen da Menschen, machen einen tollen Bibelgesprächskreis und feiern dann in San Rafael oben eine wunderschöne Kirche. Gottesdienst.
An Kirchen mangelt es uns ja nicht auf Mallorca. Das ist ja das Schöne. Schon mal an sowas wie einen Strandgottesdienst gedacht? Also um nochmal gerade wieder zurückzukommen auf Arenal unten, da bietet sich ja sowas doch vielleicht an. Habt ihr da mal drüber nachgedacht?
Also wir machen manchmal Strandgottesdienste. Wir müssen einfach aufpassen mit der Küstenwacht. Und ne, der Strand gehört ja der spanischen Regierung. Da darf man letztlich nichts aufbauen an Tischen oder Stühlen, wie auch immer.
Braucht es ja, glaube ich, nicht, oder?
Wir haben schon öfters jetzt Taufen direkt am Meer gemacht. Mhm. Ne? Da gehen wir jetzt nicht direkt an die Playa. Wobei, wir waren auch einmal Estrenk und da haben schon viele Leute geguckt, was denn diese Gruppe da macht und warum da ein Mensch in Schwarz rumsteht und im Wasser dann. Und das war schon faszinierend, dass wir da mit unserer Botschaft mitten unter das Volk gegangen sind.
Mhm. Was mir jetzt gerade so einfällt, ich komme jetzt nochmal auf Corona zurück. Da hattet ihr ja auch mal versucht, Impftermine zu vereinbaren für deutsche Residenten, die hier jetzt nicht ans Gesundheitssystem angeschlossen sind. Und das ging so ein bisschen nach hinten los, ne?
Genau, das waren dann einfach die spanischen Vorschriften, dass eben die deutschen Ärzte da keine Erlaubnis hatten, hier zu impfen. Und dann haben wir gesagt, nee, also in einer nicht legalen Aktion wollen wir da nicht mitmachen. Ich fand es schade, weil meine Mails zum Beispiel wurden nie beantwortet, die ich da ins Gesundheitszentrum damals geschickt hatte. Aber das war natürlich zu Beginn der Impfkampagne. Inzwischen, unsere Tochter war letzte Woche hier beim Impfen. Wir sind reingefahren und nach 3 Minuten waren wir wieder draußen. Also das ist schon sehr gut organisiert inzwischen. Nur letztes Jahr, da war es eben sehr...
War in Cala Ratllada, war ich selber, wollte mich auch impfen lassen. Standen dann vor dem Lokal, vor verschlossenen Türen. War ein bisschen, ich habe es ja schon in der Zeitung ein bisschen, ich habe eigentlich damit gerechnet, sind trotzdem hingefahren. Dann habe ich mich aber schlau gemacht und musste dann feststellen, dass ich dann, indem ich einfach hier kurz aufs Pack gegangen bin, habe gesagt, ich will eine Impfung. Dann haben die mir innerhalb von 3 Minuten irgendeine Nummer gegeben und eine Webseite. Dann bin ich auf die Webseite und dann hat es geheißen, ja, du kannst jederzeit hier an IKEA, ist ein Impfzentrum, gehst dahin mit deiner Authentifizierungsnummer vom Pack und dann war die auch eine Sache von 3-4 Minuten. Aber man sieht's, ich möchte ja damit sagen, ihr versucht ja schon was zu bewegen, aber die Bewegung wird halt leider ganz schön bombardiert mitunter. Gibt's da noch andere Beispiele?
Wir müssen uns natürlich schon an die Regeln halten, die hier in Spanien sind und wir sind ja auch Gäste in einem anderen Land. Mhm. Und bei uns ist es nochmal eine besondere Situation, weil wir auch als evangelische Gemeinde Gäste sind in katholischen Kirchen, die der spanisch-katholischen Kirche gehören. Und auch da sind wir natürlich immer im Gespräch und gucken, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Aber natürlich müssen wir uns da auch an die Regeln halten, die in der jeweiligen Kirche gelten. Und zum Beispiel jetzt auf Ibiza war es so, dass der Priester schon manchmal ja noch in der Kirche war und wir schon reingekommen sind und gesagt hat, ach, das ist so ein bisschen dicht, manchmal brauche ich einfach noch Zeit und jemand möchte ein kurzes Gebet mit mir sprechen. Mhm. Und dann hat er gesagt, er wünscht sich, dass wir ein bisschen später von der Uhrzeit her hingehen und solche Sachen. Das kann natürlich dann schon passieren. Mhm. Da gehen wir dann aber auch immer drauf ein und gucken, dass wir uns gut miteinander einigen und ja, das gut hinkriegen.
Dann, was mich auch noch interessiert, wie sieht denn so euer Tagesablauf aus? Also ihr seid ja jetzt nicht jeden Tag in so einem Podcast-Studio. Um das mal so, ist ja nicht jeden Tag gleich, ne? Aber pickt euch mal irgendeinen Tag mal raus und erzählt mal ein bisschen, wo, was ihr da alles so macht. Und ich glaube, das interessiert ja schon, weil viele denken ja, ihr seid da in eurer in eurem Gemeindehaus in Arenal irgendwo und seid da der ganze Tag. Aber was passiert denn wirklich?
Genau, also da ist die Basis, da wohnen wir und da haben wir auch so einen kleinen Gemeinderaum in Arenal. Da passen so, ich sag mal, 15 bis 20 Menschen rein. Was machen wir? Wir machen zum Beispiel Jugendarbeit für Jugendliche, ne? Also Konfirmanden, die kommen einmal im Monat, da gehen wir dann vorher einkaufen, damit wir auch Mittagessen zusammen kochen können und dann sind sie den ganzen Tag da, die sind eben Samstag da, weil die sehr stark verstreut über der Insel sind und dann die Eltern sagen, einmal im Monat können wir das gut machen, dass wir dann zu euch nach Arenal kommen. Das ist so ein typischer Samstag, der geht dann morgens von 11 bis 16 Uhr. Am Schluss sitzen wir nochmal zusammen mit den Eltern und das ist schon immer eine sehr spannende Sache. Wenn ich Glück oder Pech habe, ist am Abend vorher ein Männerkochen bei uns im Pfarrhaus. Das sind dann interessierte Männer von der ganzen Insel und immer einer hat dann die Chefkochmütze auf und kreiert dann ein Menü und hat dann sehr viele Männer, die ihm dann zur Seite springen, mhm, ihn unterstützen. Und das macht einfach super Spaß, weil mit den Männern, die helfen natürlich dann auch bei den Gemeindefesten und beim Adventsmarkt und machen da Reibekuchen und super Sachen. Also das, da merkt man auch wieder, wie so eine Gemeinschaft gut tragen kann.
Genau, ich finde es sehr spannend. Jeder Tag ist irgendwie anders. gleich ist oft nur der Sonntag. Da fahren wir nämlich morgens nach Kalaratiada. Da ist um 11.30 Uhr Gottesdienst und um 17 Uhr dann im Westen in Pagera. Und da sind wir sozusagen den ganzen Tag unterwegs. Einer ist der Fahrer und die andere die Pfarrerin. Oder eine ist die Fahrerin und der andere der Pfarrer. Ja. Das ist oft ein Tag, der sehr gleich ist. Ansonsten ist auf jeder Tag ein bisschen anders.
Wir sind natürlich gut erreichbar, ne? Also wir checken dann immer die Mails, wir checken Telefone, Anrufbeantworter, aber auch fast alle haben unsere Handynummer. Das heißt, manchmal müssen wir einen Tag auch total umschmeißen, wenn dann so ein Notfall kommt. Da stehen drei Leute in Inka auf der Straße. Das war im Winter, wo es so super kalt war. Und da mussten wir alles beiseite schieben und sagen, jetzt müssen wir gucken, dass die heute Nacht irgendwie ein Obdach bekommen. Also das so für Sozialfälle, da gucken wir immer auch, dass wir Pläne auch umstellen können. Was macht man noch? Wir gehen nach Santa Ponsa ins Seniorenzentrum, ins S. Castellot. Mhm. Die freuen sich immer super, wenn wir da kommen und wenn wir da von unserer Gemeinde erzählen, aber auch ganz verrückte Themen bis hin zu Filmen. Vor kurzem haben wir da eine wunderschöne Komödie geguckt und die haben, glaube ich, ihren Pfarrer noch nie so lachen hören. Und das fanden die natürlich auch richtig gut.
Morgens kommt oft die Sekretärin, ne, ins Büro, das bei uns im Haus ist. Und nachmittags kommen dann die Frauen vom Krankenhausbesuchsdienst. Und wir haben unsere Gesprächsrunde oder auch die Patin von Herztat. Ja, und so ist immer mal wieder was anderes los. Mal ist Bibelstunde, dann treffen wir uns bei uns im Garten und sitzen zusammen. Das ist auch immer sehr schön.
Habt ihr denn auch sowas wie eine freie Zeit irgendwann mal? Also man braucht ja auch als Seelsorger, muss man ja seine Seele ab und zu mal baumeln lassen. Gibt's sowas?
Also wir haben hier beide eine halbe Stelle und das merken wir schon als großen Unterschied zu Deutschland, wo wir beide eine volle Stelle hatten, mhm, dass wir hier durchaus mehr Zeit auch für uns selber und für als Familie haben. Mhm. Und unsere Kinder besuchen uns auch immer wieder regelmäßig. Und da nehmen wir uns dann Zeit und fahren an den Strand. Wir haben uns ein neues, tolles Kajak gekauft. Und Mallorca vom Meer aus anzuschauen, macht nochmal richtig Spaß.
So, die Zeit ist eigentlich quasi schon um. War sehr, sehr interessant, sehr kurzweilig. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und ich denke mal, von euch hört man noch ein bisschen mehr. Gibt es eigentlich, genau, ganz wichtig, gibt es irgendeine Beschränkung in der Zeit, die ihr hier sein dürft oder könnt oder wollt?
Ja, unsere Stelle ist angelegt auf 6 Jahre. Mhm. Und wenn alle zustimmen, könnten wir noch mal 3 Jahre verlängern, also höchstens 9 Jahre.
Naja, also dann sind es jetzt noch 7 Jahre und ich glaube, wir laufen uns noch mal über den Weg in diesen 7 Jahren.
Alles klar, vielen Dank für die Einladung.
Ich bedanke mich bei euch fürs Herkommen nach Juckmajor in mein Podcast-Studio und vielen, vielen lieben Dank. Kommt gut heim, bis dann. Tschüss.
Alles klar, liebe Grüße, bleibt behütet, ne?
Adios.